Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
Ja, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute geht es um den Menstruationsgesundheitsbericht von 2024. Es ist topaktuell. Ich darf heute mit einer der Autorinnen dieses Berichts sprechen, und zwar mit der Soziologin Silvia Geiswinkler. Sie ist Senior Health Expert an der Gesundheit Österreich GmbH. Das ist eine Gesellschaft, die eigentlich vom Bund geschaffen wurde, oder?
Ja, ist ein Public Health Institut und sozusagen eingerichtet auch für die nationale Gesundheitsplanung in Österreich.
Ja, Silvia Geiswinkler ist verantwortlich für die Koordinationsstelle Frauen- und Gendergesundheit, und in dieser Rolle darf ich dich heute interviewen. Liebe Silvia, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, es war ja ein sehr erfreuliches Ereignis, dass der Minister Rauch zu uns ins Frauengesundheitszentrum in Salzburg gekommen ist, um den Menstruationsgesundheitsbericht zu präsentieren. Das war auch eine gewisse Ehre für uns, aber ganz besonders finde ich es wichtig, dass das Thema Menstruation mal in aller Munde und nicht unter vorgehaltener Hand gehandelt wird. Silvia, was sind so deine Ideen gewesen, wie du dich an den Menstruationsgesundheitsbericht gemacht hast als Forscherin?
Da muss ich jetzt irgendwie in den Jahren nur kurz zurückgehen. Der Auslöser war tatsächlich, dass wir den Frauengesundheitsbericht erstellt haben, den Frauengesundheitsbericht 2022, und der ist im Februar 2023 veröffentlicht worden. Wir haben als Team in der Erarbeitung von dem Bericht, also vielleicht noch ein kurzer Exkurs, es ist der erste Frauengesundheitsbericht nach 10 Jahren gewesen oder nach über 10 Jahren eigentlich. Und wir haben als Team in der Erarbeitung von dem Bericht gesehen, dass generell einfach wirklich viele Daten fehlen zu Frauengesundheitsthemen oder zu Themen, von denen Mädchen betroffen sind. Unter anderem haben wir einfach keine Daten gefunden, keine repräsentativen zu wirklich vielen Details, wenn es rund um Menstruation. Also zum Beispiel keine Informationen darüber, wann haben Mädchen das erste Mal ihre Regelblutung in Österreich? Wann haben Frauen das letzte Mal die Regelblutung? Also wie sieht es eigentlich aus mit den Schmerzen? Also wie sieht es aus mit ihren Zugangsmöglichkeiten, die Hygieneprodukte zu tauschen und so weiter? Und das war dann innerhalb von der Arbeit an dem Frauengesundheitsbericht immer wieder mal so ein Thema, so, das kann ja nicht sein. Also 50% oder über 50% der Bevölkerung haben über Jahrzehnte Menstruation und es ist ein Gesundheitsthema und wir haben nichts dazu, was repräsentativ ist, ja. Das war sozusagen etwas, was wir als ein thematisches Ergebnis auch aus dem Frauengesundheitsbericht irgendwie mitgenommen haben. Und sozusagen bei einer nächsten Gelegenheit oder Möglichkeit, wo auch an uns herangetragen worden ist, in dem Fall vom Ministerium, am Thema Frauen und Gendergesundheit weiterzuarbeiten, war dann das sozusagen ein Teil, wo wir gesagt haben, da bräuchten wir tatsächlich irgendwie auch Daten, damit wir überhaupt mal eine Grundlage haben in Österreich, an der wir weiterarbeiten können. Und glücklicherweise hat es dann einen Auftrag gegeben an die Gesundheit Österreich, hier einen Bericht zu erstellen, vor allem mit dem Schwerpunkt, eine Datengrundlage zu erstellen. Und damit ist der Menstruationsgesundheitsbericht entstanden.
Ich meine, die Menstruation ist und war jahrelang historisch gesehen schon ein großes Tabu. Und jetzt gibt es endlich Daten aus dieser Tabuzone. Ich fand es mal sehr lustig, wie Caroline Kebekus gesagt hat, wie Frauen die Tampons von der Hand der einen in die Hand der anderen gleiten lässt, ohne dass es jemand merkt. Da können uns die Drogendealer noch was abschauen. Und so tabu ist es. Und ich war sehr erfreut, wie ich dann auch eben gehört und gesehen habe, dass es da eine Veränderung gibt. Was sind denn so die wichtigsten Ergebnisse, die sich für dich gezeigt haben und vielleicht auch die überraschendsten?
Ich glaube, man kann die Ergebnisse sich aus unterschiedlichen Ansätzen anschauen. Für uns oder auch jetzt für mich eins der jetzt nicht mal so überraschendsten, aber in der Relevanz, die es dann letztlich schon hat, wirklich überraschend war das Thema mit den Schmerzen. Also wir haben schon damit gerechnet, dass viele Frauen während der Menstruation Schmerzen haben, aber dass es dann tatsächlich 70% sind, die in irgendeiner Form regelmäßig Schmerzen haben und ein Drittel oder mehr als ein Drittel sehr starke und beziehungsweise starke Schmerzen regelmäßig hat. Also das war dann doch ein bisschen überraschend, dass das wirklich so ein hoher Anteil ist. Und dann sozusagen infolge von den Schmerzen, die natürlich dann auch einschränkend wirken für den Alltag, wie dann die Behandlungsformen von den Frauen verwendet werden. Ja, und es ist halt einfach so, dass eine der höchsten Raten hat halt dann die Schmerzmitteleinnahme. Und da dann auch ein bisschen für uns sozusagen auch aus einer Frauengesundheitsperspektive das Thema ist, ja eh, aber wie kommen die Frauen eigentlich zu den Schmerzmitteln? Wer verschreibt sie? Zahlen sie sie privat? Wird das irgendwie begleitet? Es sind doch irgendwie Medikamente, die dann in dem Fall auch irgendwie über längere Zeit oder lange Zeit genommen werden. Und da haben wir dann sozusagen auch relativ wenig Wissen darüber, wie gut versorgt sind eigentlich dann auch in dieser Medikamenteneinnahme Frauen oder Mädchen.
Weil die ja auch ein Risiko bieten, oder?
Ja, und das andere, was dann auch noch zu den Schmerzen kommt, ist, wir haben ja auch Interviews mit Expertinnen geführt, auch mit Medizinerinnen und also Gynäkologinnen. Und da dann auch ganz klar war, also Schmerzen, wenn die über ein sozusagen gewisses normales Maß hinausgehen, müssten die einfach abgeklärt werden, weil es doch relativ wahrscheinlich ist, dass irgendeine gynäkologische Erkrankung dahinter liegt. Allen voran doch relativ hohe Wahrscheinlichkeit auch da ist für Endometriose zum Beispiel. Und das ist ein Schwerpunkt auch, den wir miterhoben haben. Wie sieht es eigentlich aus mit Wissen über Endometriose oder zu Endometriose? Wie sieht da die Versorgungslage in Österreich? Und das ist nochmal ein anderes Kapitel.
Wir haben das Kapitel Endometriose in einer dreiteiligen Podcast-Folge haben wir das Thema wirklich auch schon sehr gut abgehandelt, weil wir erleben, dass das so ein großes Problem ist. Und wir hatten auch dann noch mit zwei Ärztinnen so eine Gesprächsrunde und Patientinnen, muss man sagen, weil die tatsächlich große Leidensdruck haben. Und die haben dann einfach erzählt, wie sie kämpfen müssen, dass ihre Schmerzen überhaupt wahrgenommen und ernst genommen werden, ne? Also so nach dem Motto, ach, das bisschen Ziepen, das steht jede Frau durch, haben wir alle. Und so ist es eben nicht, ne?
Ja, das ist übrigens auch ein Ergebnis, gerade auch von den Expertinnen, das sich total durchgezogen hat. Also, dass Mädchen und Frauen nicht ernst genommen werden im Gesundheitssystem oder zumindest einfach nicht ausreichend. Also genau das Beispiel, ja. Also wenn Sie sagen, Sie haben Schmerzen, das dann halt, ja, ist halt so. Wenn man die Regel hat oder die Menstruation hat, hat man halt Schmerzen. Und dass das aber, also dass dieses nicht ernst genommen werden halt nicht nur jetzt im Zusammenhang mit Menstruation, also auch bei Geburt und so weiter oder bei psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Symptomen, dass sich das halt ganz stark durchzieht.
Ja, ganz deutlich finde ich auch eine interessante Debatte über das Medical Ghosting. Fand ich einen sehr interessanten Aspekt, dass Frauen sozusagen heute sehr schnell eine Psychodiagnose kriegen, ohne dass organisch abgeklärt wird. Und dass es ganz schnell heißt, sie haben Stress, das ist psychisch und eigentlich nicht nachgeschaut, was es organisch ist. Weil das finde ich ja eben auch so wichtig bei der Endometriose. Da gibt es ja Befunde und es gibt nicht so wirklich viele befriedigende Behandlungsmöglichkeiten, weil sie eigentlich immer hormonell sein müssen, um tatsächlich Beschwerdefreiheit zu schaffen, dass das nicht besonders geschätzt oder geliebt wird, auch von den Frauen, ne?
Ja, wobei man hier eben auch sagen muss, dass halt bei der Endometriose, das hat ja wenn ihr eh einen dreiteiligen Podcast schon hattet, aber das hat ja eben diese wirklich hohe Prävalenz von rund 10%, also die ja mehr oder weniger wirklich recht ähnlich zu Diabetes Typ 2 ist. Und hier schon auch spannend ist, wo liegen die Forschungen bei Diabetes und wo liegen die Forschungen bei Endometriose? Oder auch, seit wann gibt es bei Diabetes ein Disease Management Programm, wo man bei Endometriose gerade mal irgendwie so ein bisschen anfängt, darüber zu diskutieren, punktuell, dass das vielleicht sinnvoll wäre. Da gibt es einfach tatsächlich einen unglaublichen Gap darin, welche Themen werden auch in der Forschung irgendwie in den Fokus genommen und welche nicht. Wobei es interessant ist, dass jetzt irgendwie Endometriose, das hat ziemlich an Fahrt aufgenommen, auch was irgendwie Forschung betrifft. Aber es hat Jahrzehnten später als bei Diabetes Typ 2.
Das ist ja leider bei vielen Erkrankungen, die die Frauen besonders betreffen oder häufig, dass es da einfach eine ganz lange Vorlaufzeit gibt, als dass man sich anschaut, warum ist das bei Frauen häufiger? Bei der Menstruation, da ist ja auch so die Frage, wann geht's eigentlich durchschnittlich los mit der ersten Regel? In welchem Alter ist es ungefähr?
Also wir haben es momentan bei rund 13 Jahren. Allerdings ist es so, dass wir da in der Erhebung darauf hinweisen müssen, wir haben Frauen interviewt von 14 bis 65. Also das heißt, auch retrospektiv die Frauen, die halt jetzt schon älter sind, haben auch angegeben, wann sie irgendwie ihre erste Regelblutung hatten. Aber man weiß es aus Studien, dass also die erste Regelblutung, dass die einfach wirklich auch rund bei 12 Jahren in etwa momentan liegt. Aber sozusagen in unseren Ergebnissen haben wir jetzt mal, dass es in Österreich 13 Jahre sind, bei allen Frauen, die über den Durchschnitt jetzt in Österreich leben.
Was sind sozusagen die häufigsten Beschwerden? Sind das nur Schmerzen oder gibt es andere im Zusammenhang mit Menstruation auch?
Naja, also das eine sind natürlich schon die Schmerzen, das andere sind schon aber auch Themen rund um die Blutungsstärke. Also da, wo dann auch dieses Thema dazukommt, wie gestresst sind Frauen dann auch während der Menstruation, aber auch vor der Menstruation. Also Menstruation ist wirklich auch sowas wie ein gewisser Stressfaktor für Frauen, weil es könnte Blut auf die äußere Kleidung gelangen, weil es könnte irgendwie sein, dass keine Hygieneprodukte irgendwie dabei sind, wenn man es gerade braucht. Das haben wir jetzt irgendwie jetzt in der qualitativen Erhebung unter anderem dabei gehabt. Also wenn dann Urlaubspläne da sind, habe ich dann gerade irgendwie die Regel oder geht sich's aus? Also das heißt, es ist schon ein auch permanentes Handeln oder Periodenmanagement sozusagen, mit dem Frauen irgendwie in ihrem Alltag auch zu tun haben und das halt eben auch über mehrere Jahrzehnte. Das Interessante ist ja, also wir haben ja auch einen Teil drinnen zu Wechseljahren und Menopause. Da sind die Beschwerden übrigens ganz klar mit irgendwie den Hitzewallungen, dem Nachtschweiß und den Schlafstörungen. Also das sind die drei Symptome. 46% haben Hitzewallungen, 36% Nachtschweiß während der Wechseljahre. Die Schlafstörungen kommen dann dazu als Effekt sozusagen, als nachgezogener aufgrund von Nachtschweiß und Hitzewallungen. Aber was ich gerade sagen wollte, ist, das Interessante ist, dass die Frauen, die sozusagen die Menopause schon hatten, dass die dann sagen, also 70% von ihnen sagen, sie fühlen sich unabhängig und befreit oder frei, nachdem sie es hinter sich haben. Also das heißt, umgekehrt gesehen kann man es auch so interpretieren, also dass Menstruation, Wechseljahre wirklich ein Stressfaktor sind, der eine gewisse Unfreiheit auch reinbringt in das Leben. Und wenn das dann vorbei ist und niemand da ist, hat das einen Effekt von sich frei und unabhängig fühlen. Das fand ich ganz interessant auch in den Ergebnissen.
Also das kann ich auch nur bestätigen und es kommen ja noch andere Faktoren dazu, wie zum Beispiel keine Angst mehr vor ungewollten Schwangerschaften. Dieses Schmerzhafte, aber auch diese psychischen Auf und Abs. Diese ganze Sache fühlt sich natürlich gut an, wenn es vorbei ist, was aber natürlich auch nicht so gerade die richtige Motivation ist, wenn junge Mädchen die erste Regel haben, die damit ja noch eine Weile leben müssen dürfen. Das sozusagen finde ich auch ganz schwierig zu kommunizieren. Wenn wir alle so froh sind, wenn es vorbei ist, was ist dann, wie können wir dann eigentlich diese Zeit auch für Mädchen erträglich machen und für Frauen, ne?
Das sollte ja auch der Bericht ein bisschen ermöglichen, dass der Umgang damit einfach auch sozusagen normaler wird und sachlicher wird, ja. Also sowohl irgendwie im schulischen Setting als auch im Arbeitssetting, auch jetzt irgendwie im Reden darüber, einfach sozusagen tatsächlich entspannter über das Thema zu reden. Ich glaube, dass das schon sehr viel helfen würde. Es würde irgendwie aus einer Frauengesundheitsperspektive natürlich auch helfen, wenn zum Beispiel Sanitäranlagen so ausgerichtet wären, dass es für Frauen oder Mädchen nicht wahnsinnig kompliziert ist, irgendwie die Produkte zu wechseln und sich waschen zu können. Also das
Genau.
wäre sicher auch irgendwie etwas, was man sich anschauen kann. Also wenn einfach Produkte ähnlich zur Verfügung stehen würden, wie zum Beispiel Toilettenpapier. Also da gibt es schon Barrieren, die man abbauen kann. Und ich glaube, dass das letztlich irgendwie auch viel erleichtern würde, auch wenn man irgendwie dann Menstruation hat, irgendwie regelmäßig. Also alles, was dann drumherum noch gibt und Stress verursacht, könnte man sicher eindämmen. Und jetzt im Zusammenhang auch mit Schmerzen, also da denke ich, dass gerade irgendwie momentan sich aufgrund von Endometriose sich wirklich einiges tut, auch bei der Forschung. Und ich glaube schon, dass man da irgendwie in den nächsten Jahren auch ein bisschen hoffen kann, dass es zum Beispiel auch zur Schmerzbehandlung oder Symptombehandlung irgendwie vielleicht bessere Mittel gibt als jetzt momentan.
Wir sind ja auch Menstruationsservice oder beziehungsweise Periodenservicestelle, wobei ich lieber Hygieneprodukte-Servicestelle wäre, weil wir tatsächlich sehr viele Frauen haben, die Menstruationsprodukte auch verwenden, weil sie Harninkontinenzprobleme haben. Und da heißt das ja jeden Tag Hygieneprodukte, nicht nur eine gewisse Zeit im Monat. Und ich denke, dass wir eigentlich auch dieses Tabuthema mal so auf den Tisch bringen sollten, dass darüber gesprochen wird und auch über Möglichkeiten nachgedacht wird, wie können wir diese Frauen unterstützen, die von uns natürlich die Binden auch bekommen. Das finde ich auch wichtig, aber ich habe so den Eindruck, alle Körperflüssigkeiten von Frauen sind so ganz gefährlich, schrecklich, eklig und tabu. Es gibt genug Frauen auch, die ohne die Menstruation Binden tragen, weil sie glauben, das ist eklig, was ihre Scheide verlässt, ne? Und das ist eben gar nicht so.
Ja, ich glaube, das geht alles in die Richtung, dass was eher jetzt aus dem Frauengesundheitsbericht noch kommt, es einfach wirklich einen Handlungsbedarf gibt. Themen, von denen Mädchen und Frauen in irgendeiner Form gesundheitsrelevant auch betroffen sind, die zu enttabuisieren, auf eine Sachebene zu bringen und in ein Alltagsbewusstsein irgendwie überzuführen, wo es dann eben nicht mehr dazu kommen muss, dass dann irgendwie Mädchen oder Frauen irgendwie schamhaft irgendwo hingehen oder Tampons zum Beispiel wie einen Drogenstoff irgendwie weiterzugeben. Also ich finde das Beispiel ja total schön und das kann es eigentlich eben ja echt nicht sein.
Was ja sehr eng damit einhergeht, ist auch immer so eine Beschämung.
Ja.
In anderen Ländern, in Japan oder so, wird zum Beispiel die erste Regel total gefeiert mit Weiß und Rot, Festivitäten und Schmuck. Und bei uns, ach, jetzt hast du das auch, gell? Oder so. Mal noch eine, die menstruiert und so. Das sind doch auch oft sehr abwertende und beschämende Situationen, ne? Anstatt dass es auch ein Stück als Initiation ins Frauwerden gefeiert wird, ne?
Ja, und interessant ja auch, also dass ich mir auch denke, ja, also ich meine, Menstruation ist ein Teil, warum wir als Menschheit überhaupt fortbestehen. Also das auch ein bisschen klar zu machen. Also würden Frauen nicht menstruieren, vielleicht gäbe es dann irgendwelche anderen biologischen Prozesse, aber grundsätzlich ist es schon ziemlich Kernpunkt, warum wir uns fortpflanzen können und die Menschheit überhaupt weiter besteht.
Zum einen das und zum anderen erzähle ich auch immer, weil sehr häufig kommt, ja, das ist dreckiges Blut und Pfui und Giftstoffe und so. Und da versuche ich dann immer sehr deutlich zu machen, dass das eigentlich der beste Saft ist, den wir haben und den wir herstellen können, weil in dieser Flüssigkeit können Föten heranwachsen, können sich Eier einnisten und da werden dann langfristig, wenn man das möchte, Babys draus. Also ist das eigentlich ein Wundersaft und nicht eklig und pfui. Aber das ist so in den Köpfen drin, dass es kaum zu bewegen ist, dass sich auch die Mädchen nicht davor ekeln, ne, selber. Ich weiß auch nicht, was man da langfristig tun kann. Hast du da
Ich
eine
glaube,
Idee?
ich glaube einfach normal irgendwie, normal ist irgendwie jetzt nicht so, aber nicht mit irgendwas aufgeladen irgendwie darüber zu reden. Also ich persönlich bin ja auch nicht so sicher, ob es jetzt so zielführend ist, dann es so zu feiern oder so, ja. Ich würde eher sagen, es als etwas, was Frauen halt einfach dann über Jahrzehnte haben, zu behandeln und es kommt monatlich in den meisten Fällen und es ist eine Blutung und sie hat irgendwie oft halt auch noch irgendwie zusätzliche Symptome dabei und das auch genau so einfach zu besprechen. Ich fand ja übrigens einen Punkt vielleicht noch, weil mir das gerade einfällt. Wir waren ja bei der Pressekonferenz im Frauengesundheitszentrum in Salzburg. Ich fand ja dann auch ganz interessant, wie in dem Fall Männer darauf reagiert haben, auf die Präsentation von dem Bericht. Nämlich wirklich neugierig und interessiert. Also, und ich hatte jetzt vor kurzem noch ein anderes Interview, weil die Interviewerin ausgefallen ist. Ganz kurzfristig hat sie einen Kollegen geschickt, einen sehr jungen. Also einen Burschen. Und auch da fand ich es wirklich auffallend, wie interessiert und neugierig er war mit Nachfragen. Und ja, er kennt das ja alles nicht, ja. Und ich glaube, da ist schon viel Potenzial da. einfach auch ganz simple Informationen zur Verfügung zu stellen. Also sowohl Mädchen als auch Burschen, als auch Frauen, als auch Männern. Ich glaube, das hilft.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich. Wer erzählt Ihnen da was drüber, wenn es um Aufklärung geht? Häufig nicht. Ich glaube, in unseren Aufklärungsworkshops schon, aber das werde ich auf jeden Fall nachfragen bei den Burschen, weil das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, der auch zur Entängstigung der Männer beitragen kann. Ich meine, werden ja auch mit dem Tabu aufgezogen. Es betrifft sie zwar nicht selber, aber sozusagen, wenn die Mütter das tabuisieren oder die Schwestern sich da zurückziehen oder so, dann ist es total wichtig. Und ich glaube, dass wir einfach mit jungen Männern dann ganz andere Zukunft vor uns haben. Die haben da viel weniger Hemmungen, darüber zu sprechen und neugierig zu sein. Ne?
Ja, den Eindruck habe ich auch. Ja.
Was ist eigentlich bei dieser Expertinnen-Fokusrunde? Also da habt ihr ja mit Expertinnen gesprochen. Was waren da so die, ich möchte sagen, im Austausch entstehen ja dann auch so andere Schwerpunkte. Was war da so das Überraschendste, was dabei rausgekommen ist?
Also ich würde sagen, also das eine ist irgendwie aus dem medizinischen Bereich. Eindeutig das, dass sich das so durchzieht, dass Frauen und Mädchen nicht ernst genommen werden. Das andere aber, was schon auch nochmal nachhaltig auch bei uns im Team für Diskussionen gesorgt hat, weil es einfach was gemacht hat mit uns, dass, also wir haben auch Expertinnen dabei gehabt, die vulnerable Mädchen und Frauen irgendwie betreuen, wie es Frauen oder Mädchen in institutionalisierten Einrichtungen geht. Also da waren konkret dabei irgendwie Einrichtungen mit Frauen mit Behinderungen und eine Flüchtlingsunterkunft. Und das ist schon nochmal ganz was anderes. Also gerade in der Flüchtlingsunterkunft, wo die Mädchen eigentlich überhaupt keinen Rückzugsort haben, beziehungsweise keinen Bereich, wo sie ungestört zum Beispiel ihre Hygieneprodukte wechseln können. Was ihnen zur Verfügung gestellt wird, also das sind einfach Binden. Es gibt dann irgendwie schon zum Teil irgendwie Tampons auch noch zur Wahl. Die werden aber dann je nach Migrations- oder Fluchthintergrund dann halt auch nicht verwendet, weil alles, was einzuführen ist, problematisch ist. Und das andere bei den Frauen mit Behinderungen, auch da das schon zum Teil halt, ich glaube, das denken wir halt dann auch wirklich oft nicht, wie angewiesen halt dann zum Teil, also körperlich behinderte Frauen halt auch sind, weil ihnen ja die Produkte auch jemand wechseln muss. Also das können ja sie selbst dann oft nicht, also je nach Grad natürlich. Und auch da eine Wahlfreiheit, welches Produkt sie wollen, gibt es in institutionalisierten Einrichtungen kaum. Obwohl es zum Beispiel da wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht bessere Lösungen gibt, wie zum Beispiel eine Hygieneunterwäsche oder so, ja. Und auch bei den Frauen mit Behinderungen noch ein ganz interessanter Aspekt, den ich persönlich auch wirklich spannend fand, dass es gar nicht so wenige Frauen mit Behinderungen gibt, die stolz sind auf ihre Menstruation und sich freuen darüber, weil sie damit einfach, das ist sozusagen der Moment, wo sie sich dann auch wirklich als Frau fühlen, als Vollwertige. Also,
Ja, und auch sozusagen den Frauen zugehörig fühlen und
ja.
nicht wie oft Frauen mit Behinderung oder Beeinträchtigung nicht mal als Frauen ernst genommen, also gar nicht gesehen werden. Ne?
Ja, genau. Ja.
Naja, das ist interessant. Was glaubst du, wäre so da die Minimallösung für alles, was rund um die Menstruationen für Frauen besser gemacht werden könnte?
Also ich glaube, ein Riesenschritt ist halt wirklich die möglichste Enttabuisierung und ja, Versachlichung des, oder ich, Versachlichung klingt zu bürokratisch, aber also die Menstruation einfach als Thema in die Gesellschaft oder in den gesellschaftlichen Diskurs zu bringen. Frauen haben Menstruation, alle wissen es und alle können auch irgendwie ganz normal drüber reden, ja. Also, das wäre sozusagen das, was, glaube ich, aus meiner Sicht wirklich wichtig wäre. Aber ich glaube auch da, dass irgendwie mit den Generationen jetzt schon eine, also ganz was anderes irgendwie an Mindset auch mitkommt, auch bei den Frauen selbst, die sich da jetzt nicht irgendwie ins hinterste Kämmerchen irgendwie so leicht zurückdrängen lassen und mit dem zufrieden geben, mit dem, was ihnen halt irgendwie gegeben wird. Ja, also ich glaube, dass sich da schon was tut.
Also ich finde es ja auch interessant, dass zum Beispiel in Trainingsplänen von Athletinnen jetzt zunehmend eigentlich die rote Welle in Anführungsstrichen kraftvoll geritten wird. Das heißt, es gibt Phasen, wo man besser Frauen trainiert in der Ausdauer und dann gibt es welche, wo die Schnellkraft besser ist. Und solche zyklusorientierten Trainingspläne werden schon für Athletinnen entwickelt. Das finde ich doch eigentlich sehr spannend. Und jede Frau, die mehrere Zyklen schon erlebt hat, weiß einfach auch, dass wir im Zyklus zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich leistungsfähig sind. Und ja, das ist ja auch eine Stärke. Das ist ja nicht nur die Seite, wo wir schlechter beieinander sind, sondern auch die Seite, wo wir uns beflügelt fühlen oder so rund um den Eisprung einfach auch kraftvoll und vital. Das kann man ja auch feiern, ne? Glaubst du, dass es sinnvoll wäre, Menstruationsartikel generell kostenlos abzugeben?
Also aus einer Frauengesundheitsperspektive würde ich mal sagen, ja, weil es halt natürlich Barrieren der Zugänglichkeit reduziert. Aber es ist natürlich letztlich eine politische Entscheidung oder je nachdem, in welchem Setting dann halt auch die zur Verfügung gestellt werden müssen. Aber jetzt sozusagen aus dem Bericht heraus oder aus dem, wie wir arbeiten und was da das Ziel wäre, möglichst barrierearm oder barrierefrei irgendwie Zugänge zu ermöglichen, wäre es natürlich schon ein Thema, das es gibt.
Und wichtig ist, dass es einfach deutlich wird, dass es nachhaltige Produkte gibt und dass man die auch fördert, weil der Bindenabfall mit Plastikkombination und Baumwolle ist natürlich ziemlich schwer verrottbar, genau genommen.
Aber ähnlich wie bei Verhütungsmitteln ist es halt auch da so. Also die Erstanschaffungskosten für Periodenunterwäsche, das muss halt auch jemand sich leisten können.
Und auch keine Angst haben, dass es durchgeht, weil das ist sozusagen immer noch die schlimmste Vorstellung, die eine Frau haben kann, dass sie irgendwo einen Blutfleck hinterlässt oder so. Ich glaube, das ist so die Marke Erde, tu dich auf und verschlucke mich, was ja auch absurd ist, ne? Wenn wir alle bluten, wir alle Frauen, ne?
Ja.
Also ich glaube auch, dass sich Frauen in der Zeit liebevolle Unterstützung wünschen, evidenzbasierte Informationen zu Menstruation, und da ist natürlich der Menstruationsgesundheitsbericht sehr hilfreich. Und dass das Wissen unter den Männern und Burschen verteilt wird oder zur Kenntnis gebracht wird und auch, dass es mit gewissem Respekt behandelt wird. Ich finde es auch schön, wenn die jungen Frauen dann ihren Freunden oder auch der Freundesclique sagen, oh, ich habe die Regel, bin nicht so gut heute mit Belastung. Schon mich. Also wenn Frauen und Mädchen das sagen können, finde ich, ist das schon ein sehr wichtiger Aspekt, weil ich glaube kaum, dass dann jemand das ignoriert. Ich habe mich immer nur geärgert, wenn meine Mutter gefragt hat. Ich war grantig und ärgerlich und traurig und so und die Weltschmerz. Und meine Mutter fragte, dann wirst du unwohl. So hieß das damals. Ich habe mich furchtbar geärgert, aber sie hat ganz oft recht gehabt, dass alleine dieser Begriff Unwohl kommt nicht mal mehr das Blut vor, ne? Also fand ich doch
Ja.
irgendwie einen interessanten Begriff und meistens hatte sie recht, aber das wollte ich in dem Moment natürlich gar nicht hören. So wie erwachsene Frauen oder Frauen, die dann in Wechsel kommen, auch nicht hören will. Ach, wirst du jetzt schwierig, weil du im Wechsel bist? Das können wir auch nicht brauchen.
Ich wollte also wegen des Ansprechen, dass jemand, also dass Frauen die Regel haben. Ich glaube, dass da übrigens im Sport wirklich sich einiges tut. Weil, also mein Eindruck ist, dass tatsächlich immer mehr Frauen im Sport auch dann von sich aus sagen, sie haben gerade die Menstruation oder die Regel und aufgrund dessen, also sie bringen es in einen Zusammenhang mit ihrer Leistung.
Hat das nicht Michaela
Ja.
Schifrin gesagt und hat gesagt, on her circle? Und der Journalist hat übersetzt, bei ihrem Zirkeltraining.
Nein, sie kann nicht mal Rad fahren, wie sie es sonst immer macht, übersetzt.
Cycling, Cycling war es, genau. Ja, Silvia Geiswinkler von der GÖK, von der Gesundheit Österreich GmbH. Ich möchte dir ganz herzlich danken für dieses ausführliche Gespräch über die Menstruation und über den Menstruationsgesundheitsbericht. Und ja, ich denke, dass noch genug Arbeit vor uns liegt und ich freue mich, in dir auch so eine, ich möchte sagen, auf wissenschaftlicher Ebene kompetente Verbündete dabei zu haben. Silvia, ich danke dir herzlich und ich denke, wir werden uns zu anderen Themen auch wieder zusammensetzen und drüber sprechen.
Ja, danke. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke.
Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.